Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
We back, White Chalk, with Max Lang and aka Alex King. Was geht ab, Max?
Live on air.
Live?
Live. Sind ja, live? Eigentlich wie immer. Nee, live sind wir nicht, aber... Ja, nee, live sind wir tatsächlich nicht.
Aber wir sind hier.
Wir sind hier, wir sind da. Etwas verdattert beide, würde ich sagen.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Heute ist so ein Tag, wir hatten unser Vorgespräch und haben uns beide so angeguckt und beide waren so ein bisschen, boah, irgendwie, also normalerweise, wenn wir beide zusammenkommen.
Voll entspannt genau, rein.
Und auch normalerweise gibt es keine Redepausen.
Ja, genau.
Und wir waren jetzt gerade so im Vorgespräch so ein bisschen da gesessen und haben uns so ein bisschen angeguckt und beide ins Handy geguckt, so, welche Themen besprechen wir heute, was ist so los? Dann jeder von seinen Problemen erzählt. Der eine, ey, wir haben kein Internet zu Hause. Der
ey, nächste, das ist echt Katastrophe.
Bei ich uns. Gesagt, boah, ich bin gestern erst um 9:30 abends aus der Praxis raus und haben uns so angeschwiegen, stillschweigend. Aber jetzt sind wir da.
Wir sind da.
Jetzt liefern wir. Und schauen mal, was wir heute für spannende Themen mitgebracht haben.
Ja.
Bevor wir loslegen, Alex, ich habe am Montag, jetzt ist Mittwoch vor 2 Tagen, war ein Handballer aus Dresden bei mir zur Behandlung, Marino. Ich soll ihn auch bitte grüßen, das ist ein treuer Podcast-Hörer von uns.
Und hallo, schöne Grüße nach Dresden.
Nach Dresden. Und Marino ist mit einem relativ starken Selbstbewusstsein gekommen, weil er hat den entscheidenden Ball zu einem Auswärtssieg gehalten.
Cool.
Und wir hatten die Behandlung schon ausgemacht. Da hat er so gesagt, ey, ich höre voll gern White Chalk und bin da voll dabei. Aber, hat er gesagt, ihm fällt auf, dass wir ein Trinkspiel machen können. Ne?
Okay.
Immer wenn ich zum Beispiel whatever sage.
Whatever, ja.
Weil ich ganz oft whatever sage. Das heißt, ich gelobe mir Besserung, nicht mehr so häufig whatever zu sagen. Und dann habe ich Marino erklärt, habe ich gesagt, weißt du, Marino, das Ding ist, so ein Podcast ist immer nur eine Momentaufnahme. Und man muss immer aufpassen, wie das Leute aufnehmen, wie sie Sachen interpretieren und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über was Physiotherapeutisches rede, dann, und wir reden über Rückenschmerzen oder so, dann ist es natürlich, dann hat es nicht nur 3 Ursachen, sondern es ist ja ein komplexes Thema, das nicht in 5 Minuten erklärt ist.
Ja.
Und ich glaube, deswegen sage ich ganz oft, whatever, dass ich so, das ist so mein Sicherheitsding, so, weißt du, so, es könnte sein, whatever, und ja, deswegen.
Und was dann für jedes whatever, musst du dann einen Schluck Wasser oder einen Schluck Käffchen?
Wahrscheinlich geht es um Wasser, um vielleicht eine Apfelschorle.
Eine Apfelschorle?
Traubensaft wäre doch.
Traubensaft
wäre eine gute, Apropos Traubensaft.
Ja.
Ich war auf einer Weinprobe in Würzburg.
Oh.
Ja. Und ich hatte einen sehr angenehmen Sitzpartner. Oder Banknachbar. Oder halt, weil ich schon mit am Tisch.
Ja, der da dabei saß, ja.
Es war ein Arzt, der Internist war oder ist und 85 oder so war. Also über 80 auf jeden Fall. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten und wie es halt dann so ist, so Arzt und Physio nebeneinander und er hat mich erstmal so ganz verdutzt gefragt, entschuldigen Sie, was machen Sie hier denn auf der Weinprobe? Sie sind doch viel zu jung dafür.
Nee.
Doch. Dann habe ich ihm das so ein bisschen erklärt.
Ja.
Haben wir uns weiter unterhalten und dann hat er mich gefragt, und darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Da habe ich gesagt, ja, ich bin Physiotherapeut, darf ich auch fragen, was Sie machen? Und er so, ja, ich bin Internist, habe eine Arztpraxis mit meiner Frau geleitet, die Kinderärztin ist mit 7 angestellten Ärzten. Und dann ich so, okay, dann finde ich Ihre Berufswahl deutlich interessanter als meine.
Ja.
Dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten über medizinische Themen und so und dann sagt er eiskalt irgendwann so zu mir, ach, wissen Sie was, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen, für so einen kleinen Kneter sind Sie ganz schön schlau.
Nee. Das ist diese fränkische Schnauze. Ja, das ist schon so.
Es war natürlich schon so ein bisschen arrogant.
Ja, genau.
Aber überhaupt nicht von oben herab. Also du konntest ihn nicht böse sein.
Ja,
ne? Er war wirklich super lieb und auch super offen und wir hatten wirklich ein gutes Gespräch auch. Und das war meine Erfahrung mit der Weinprobe vom Wochenende.
Boah, cool. Ja, wir waren, ich habe es auch ganz völlig vergessen, Freitag waren wir in Randesacker oben an der Wein. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Da sind so Feuerstellen gewesen, wo man sich die Hände aufwärmt. Das war oben am Rand des Ackers. Das war echt schön. Das war echt mega. Ich weiß nicht ganz genau, wie es hieß, aber.
Ah, ich glaube, davon hat mir ein Kumpel auch erzählt. Ja, ich weiß es aber auch nicht.
Das war echt schön. Also, man wurde hochgefahren mit einem Bus, mit so einem kleinen Minibus, weil unten hast du dann geparkt. Mhm. Und das war echt mega schön. Also, das war. Ah, Randesacker Weinbergsleuchten.
Weinbergsleuchten?
Ja, und das war echt in der Bergkapelle Randesacker. Ah ja.
Schön.
Es war echt schön, haben wir echt genossen, war echt cool.
Mit Kids oder zu zweit noch?
Mit Freunden.
Mit Freunden,
ja,
und Kindern.
Meine Frau hat das, nee, Kinder waren zu Hause.
Ah, okay.
Sind selber ins Bettchen gegangen.
Gut.
Das erste Mal.
Schön.
Das zweite Mal. Und das haben wir dann gemacht, war echt schön. Und genau, und das war so mein, aber ich habe dann nur einen kleinen Schluck getrunken von meiner Frau. Ich bin ein bisschen später gekommen.
Aber Glühwein dann oder normaler
Wein? Nee, es war noch normales Wein.
Normaler Wein, ja.
Also wir sind dann, weil wir da nicht so lange geblieben sind, weil ich bin ein bisschen später gekommen, die waren schon länger dort, haben wir schön noch die Aussicht noch genossen und dann sind wir wieder zurück und haben einen Spieleabend gemacht, fand ich auch immer cool.
Ah, schön. Gab's, also seid ihr alle im Guten auseinander oder gab's Stress?
Nee, im Guten. Wir haben so zwei Teams gemacht. Es ist nicht so Frauen gegen Männer, sondern so gemischt, gemischte Pärchen. Und dann fand ich das schon cool. So, dann gab es eine Pantomime. Das finde ich auch mal gut.
Ja, das ist witzig.
Das kann ich echt gut.
Ja?
Ja.
Wirklich?
Ich kann echt gute Pantomime.
Vielleicht müssen wir mal Live-Podcast mit Pantomime mit Alex
geben. Und ihr müsst erraten, was es ist, was ich mache.
Ich habe eine Freundin. Also wir waren doch dieses Jahr im Urlaub auf Ibiza und da waren wir ja mit einem anderen befreundeten Pärchen, Max und Marlene. Und Marlene ist auch sehr ehrgeizig beim Spielen und ich auch. Und Max und Laura, die sind da jetzt nicht so ehrgeizig. Und ich weiß gar nicht mal, wann das war, aber irgendwann haben wir mal so gespielt. Und es war ultra witzig, weil da war Marlene und ich waren gemeinsam im Team und Max und Laura, also der andere Kumpel heißt auch Max, waren auch im Team. Und es war auch unglaublich witzig, weil es wurde dann relativ schnell hitzig, sage ich mal. Ist
ausgeartet, gell?
Dass wir da gewinnen. Und Gott sei Dank haben wir gewonnen, weil ich glaube, der Abend wäre wirklich nicht gut verlaufen, wenn wir verloren hätten. Ja, aber ich versuche immer da wirklich nicht zu ehrgeizig zu sein, aber manchmal kann man es halt nicht abstellen.
Wie ist es dann bei dir? Bist du dann so mehr Klugscheißer? Wirst du dann so herab?
Nee, eigentlich bescheiße ich immer.
Bescheiße denn?
So die Kartentricks, weißt du so.
Ah.
Ja, die Kartentricks auf lang. Nee, Quatsch. Aber ich muss sagen, mich stört Verlieren an sich eigentlich gar nicht. Was mich immer stört, ist, wenn Leute dann so provozieren, weil sie ein scheiß Kartenspiel. Genau. Und das ist sowas, das denke ich mir immer so, oh Mann, ey. Und ich weiß gar nicht, wieso mich das so hart nervt. Aber das nervt mich mehr als das Verlieren.
Wir müssen nächstes Mal irgendein Kartenspiel hier machen und dann werde ich dich richtig nerven. Dann
auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Mensch, ärger dich nicht.
Ja, genau.
Das ist so ein Spiel. Ne?
Ich bin eher so der Mensch, der sich ärgert. Ja, okay. Genug Smalltalk, würde ich sagen. Wir starten rein in die Episode mit mit zwei eigentlich Top-Themen. Einmal Basketball und einmal Physiotherapie.
Ja.
Mit was willst du anfangen?
Ja, ich muss mal, das ist völlig wild. In der Liga hat ein Spieler aus Oldenburg einfach mal 52 Punkte gedroppt. Der Chris Clemson, also Wahnsinn, was er da geleistet hat. Wie viel Dreier und aus dem Feld getroffen, Freiwürfe 100%. Also muss man schon sagen, in dieser jetzigen Zeit 52 Punkte zu droppen, ist nicht gerade leicht. Also das Spiel ist schneller geworden, es ist physischer, athletischer. Und wenn man jetzt sagt, also früher in der Zeit, das war ein Spieler, hat halt 65 Punkte mal gemacht, hat einen Ligarekord, das war 1988, also das war
schon lang her.
Da bist du nicht mehr auf der Welt gewesen, ne?
1988, da war noch.
Da war ich erst 3 Jahre alt.
Krass, da war einfach, ja. Ja.
Da hat er 65, hat der Keith Gray, der hat früher in Hagen gespielt, der hat einfach 65 Zähler, der hat einfach 65
Punkte. Punkte, das sind ja 20 Dreier.
Ja. Plus. Und da haben wir auch noch ein anderer Spieler in Bamberg, das war 1992. Ihm ist 55 Punkte gelungen, aber er hatte eine zusätzliche Verlängerung.
Overtime. Weißt du, wie es in der NBA war, was da so Punkterekord ist? Weil ich habe das Gefühl, NBA.
Über 100. Will Chamberlain hat er da.
Ja?
Ja, das ist krass. Ja.
Wow. Muss man vorstellen. 100 Punkte. Ich glaube, ich wäre nicht mehr in der Lage, einen zu machen.
Ja.
Nicht mal ohne.
Und die Frage, wie lange du gebraucht hättest für diese einen Punkt.
Ey, ich hätte ein Problem schon auf dem Lernkorb, hätte ich schon ein Riesenproblem, da Punkte zu machen.
Nee, aber es ist schon krass. Und es war zu Hause, es war gegen den Aufsteiger, es war gegen Trier. Und Trier ist ja auch als Aufsteiger sehr gut in die Saison gestartet. Und na klar, da hast du mal erstmal ein Ausrufe gesetzt mit so ein Punkte 52. Und ja, das ist schon spannend. Das macht natürlich für die BBL, das ist natürlich cool, das ist ein Aufsehen. Wird mehr darüber gesprochen. Und hoffentlich irgendwann wird mal so ein Punkterekord von Würzburger irgendwie mal so mal aufgestellt werden. Das wäre cool.
Ja, vielleicht sollten die Würzburger erstmal schauen nach dem letzten Spiel, dass sie überhaupt als Mannschaft 52 Punkte hinbekommen.
Wow, wow, das ist ja aber eine Peitsche hier.
Ja, scharf geschossen, ne?
Das ist aber echt scharf geschossen, ne?
Piu, piu! Nee. Du hast mich so eingeladen dazu.
Ja.
Wir haben jetzt, es ist natürlich krass, ne? Ein Extrem und so weiter.
Ja.
Und wir hatten es ja noch drüber mit den Erwartungen von Würzburg und das mit Champions League und BBL-Pokal und den ganzen Sachen, dass es da natürlich schon, ja jetzt, ich sag nicht, ja, wegebnend ist, aber
ja,
dass es natürlich schon aussagekräftig ist, wo man dann halt nach 10 Spielen steht und nicht nach 3 oder 4, weil jeder ja schon mit Meisterschaftskandidat und hier
ich
und
weiß.
Da. Und ich meine, jetzt hat man in Heidelberg 85-51 verloren.
Ja.
Und wenn man natürlich sieht, am gleichen Spieltag macht ein anderer Spieler 52 Punkte, dann tut es schon irgendwo weh, oder?
Ich glaube nicht. Also ich bin mir sicher, Sascha, und es ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt auch bei den Würzburg Baskets jetzt arbeite und Coach bin, sondern Sascha ist ein Coach, der ein Realist ist und der weiß, was er für Qualitäten hat und er weiß, dass es nicht einfach mal so geschenkt ist, dass man Spiele gewinnt. Man muss echt dafür hart arbeiten. Er weiß, was er für eine Mannschaft hat und man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft und die braucht Zeit, auch mit Niederlagen klarzukommen. Ne? Wenn man eine gute Vorbereitung gespielt hat und so einen Start hat, kommen natürlich hohe Erwartungen von außen. Alle sagen, wow, krass, du bist, ihr werdet Favorit sein oder geheimer Favorit. Aber Sascha weiß ganz genau, das sind andere Mannschaften in der Liga, die auch ihre Qualitäten haben, die jetzt noch nicht so gut gespielt haben und dann irgendwann mal auch ihren Lauf bekommen. Das ist immer ein Game of Runs, wie man so sagt. Und Heidelberg wusste jeder, irgendwann wird der Knoten platzen, irgendeiner wird mal kassieren. Gerade jetzt ihren ersten Sieg und dann auch noch zu Hause. Und das war wir gewesen. Ne? Gerade jetzt mit Alen Pjanic, mit dem Finger, dass er draußen war, in dem Spiel, das hat man auch gemerkt, das ist natürlich, da fehlt ein Puzzlestück, ja? Und da muss halt irgendeiner muss es ersetzen.
Übernehmen, ja, die Arbeit.
Übernehmen. Und ja. Aber ich bin echt optimistisch, dass das weitergeht nach vorne und ich weiß, wie hart der Sascha arbeitet und ich bin mir sicher, dass dann irgendwann auch mal wieder dieser Lauf bekommt. Aber ja, wichtig ist, dass du eine Stabilität bekommst im Team, auch mit Niederlagen klarzukommen und wir freuen uns natürlich auch von der Akademie-Seite, dass ein Marco Petric dann seine ersten Punkte gemacht
Stimmt,
hat.
Stimmt, Freiwürfe, BBL, gell?
Genau, durch die Freiwürfe. Das freut uns natürlich von der Akademie-Seite, dass wir da vorankommen in der Jugendarbeit und dass dann natürlich auch dass der Sascha ihnen dann diese ermöglicht hat.
Mhm. Du jetzt am Freitag, also wenn die Folge rauskommt, dann vergangenen Freitag, logischerweise, da haben die Baskets wieder ein Heimspiel, richtig, gegen Aufsteiger Jena.
Jena.
Und ich weiß nicht, wie du auf Social Media aktiv bist, jetzt durch dein Internet
weniger.
Aber bei Jena spielt ja ein Spieler, der auf Social Media relativ präsent aktuell ist mit seiner Freundin. Hast du das mitbekommen?
Nee, nicht wirklich.
Christopher Krause, Chrissy Krause, okay. Irgend sowas.
Ja.
Keine Ahnung, wie der Name ist. Und seine Freundin heißt, glaube ich, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Eleni Frommann. Macht auch, ich glaube, sie kommentiert auch teilweise NFL, kann das sein? Oder sie will da hinkommen, dass sie das kommentiert? Ah. Ich weiß es nicht, ehrlich zu sein. Das wäre jetzt voll gelogen. Und sie hat aber mit ihm einen TikTok gemacht, wo sie ihn quasi als Moderatorin Sachen gefragt hat nach dem Spiel und sie haben sich halt immer sehr verliebt angeguckt und damit sind sie dann viral gegangen. Das heißt, wahrscheinlich wird dann auch die mediale Präsenz von jener Seite aus oder von dieser Eleni vielleicht etwas, ich sag mal, größer sein. Es gab erst einen Bildartikel über sie.
Okay.
Ja, ich schicke dir später mal den Link, dann kannst du es dir mal anschauen. Und dann gibt es natürlich auch neben dem Basketballfeld natürlich interessante Themen für alle Leute, die an Persönlichkeiten interessiert sind, weil wenn die Bild über jemanden schreibt, dann muss man ja schon etwas, sage ich mal, berühmter sein. Hat die Bild mal über dich geschrieben?
Ja.
Ein Skandal?
Nö, aber schade. Schon ein paar Mal schon.
Ja, echt? Was hast du so geschrieben?
Boah, wenn ich alles wissen würde.
Ja.
Ich bin da so schlecht. Manchmal kriege ich auch Sachen gar nicht mit. Manchmal kommt meine Mom und sagt, hey.
Alex, hast du gesehen?
Schatzi, du warst in der Bild-Zeitung. Und ich so, okay, cool, super und weiter geht's.
Aber kein Skandal?
Nee, Skandal nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass in meiner Frankfurt-Zeit haben sie da preisgegeben, wie viele Spieler von Fußballer bis zu Eishockey und den Basketballern. Ich glaube, Handball, weiß ich nicht, ob Handball in Frankfurt da war.
Nee.
Nee, das waren diese drei Mannschaften oder diese drei Sportarten, haben sie halt verglichen, wie viel die Spieler halt verdienen. Und
die Gehälter.
Die Gehälter.
Ja.
Und da haben sie bei mir eine unglaubliche Summe rausgehauen. Ich dachte mir so, boah, das ist doch eine schöne Summe.
Ja, was war es für eine Summe?
Ich glaube, das war 250.000.
Im Jahr.
Im Jahr.
Nicht im Monat.
Netto, aber netto.
Netto, ja.
Und ich dachte mir so, okay, krass, das hört sich ja richtig gut an.
Ey, wenn ich das, wo ist das Geld?
Wo ist das denn? Also, ich mache aber nur 240.000.
Ja, wenn die wüssten, ne? 250 ist ohne Bonus, die Idioten.
Genau, genau. Naja, nee, es war ziemlich spannend, das zu lesen. Aber sonst so immer, ja, über die Spielberichte oder ich glaube, die haben sogar in der Bild-Zeitung mal die Geburt von unseren Zwillingen haben sie halt so,
ah, okay.
Hey, cool, Alex, Zwillinge geboren,
ja, kriegt und Nachwuchs.
Und spielt dann noch das Spiel noch an den gleichen Abend und solche Sachen. So,
ja, krass, ja. Okay. Also so wie es ist jetzt diese Saison.
Aber ich nutze das nicht für meinen Social-Media-Account. Und
nee, vielleicht sollten wir auch mal so ein verliebtes Interview machen, wie du mich interview. Oder eigentlich müsste ich die Freundin sein, weil ich bin kleiner als du. Dann kann ich so nach oben gucken.
Ich stehe auf Blonde, weißt du.
Ah,
mit blauen Augen.
Nein. Also ich glaube, ich habe beides nicht tatsächlich.
Wie?
Ja, okay. Also ich würde sagen,
wo du deine Haare blondiert hast?
Ja, da waren sie weiß.
Ja, okay.
Dann, ich würde sagen, Straßenköterblond?
Ja, schon. Aber blauen Augen.
Nee.
Deine blauen
Augen? Ich habe keine blauen Augen.
Türkis?
Grün.
Das ist grün? Guck mal,
keine Ahnung. Du. Komm mal her, Schatzi.
Das ist grün.
Ich weiß gar nicht, was in meinem Ausweis steht. Ich kann kurz nachgucken. Ich habe meinen Ausweis auf dem Handy. Ich würde behaupten, dass es...
Was habe ich denn für Augenfarbe?
Das ist jetzt schwer.
Ja!
Knopfbraun.
Richtig, ich habe braune Augen.
Knopfbraune Augen. Hm, lass mich mal kurz gucken. In meinem Ausweis steht bestimmt die Augenfarbe.
Steht bestimmt 1,92, blond.
Nein.
Blaue Augen.
Grün.
Grün!
Sag ich doch. Ich hab's hier. Ah ne, das ist mein Papa sein Ausweis. Das sag ich jetzt nicht. Ja, naja, gut.
Okay.
So ist es. Grün, ja. Und bei meinem Papa steht blau-grün. Vielleicht siehst du auch dann quasi mein Vater seine Augen in meinen.
Ja.
Ne? Wer weiß.
Ja, aber mal gucken. Wir versuchen da zum Spiel mal zu kommen. Aber wir haben erstmal Training, weil wir die Podcast-Zuhörer werden das wahrscheinlich erst nächste Woche. Wir werden dann gegen Oberhaching spielen am Samstag. Und wir versuchen natürlich das Spiel am Freitag anzugucken.
Ja, sehr gut.
Ja?
Du.
Ja.
Ich habe jetzt schon mal erwähnt, dass ich relativ viel arbeite gerade und
das stimmt.
Wir machen noch ein Thema und dann müssen wir leider beide auch wieder los, weil ich so viel arbeiten muss leider und oder Gott sei Dank, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich letztens, ich weiß nicht, ob es am Wochenende war, wahrscheinlich am Sonntag, war ich an der Couch und habe so ein bisschen durch mein Handy gedaddelt und war ein bisschen auf Social Media unterwegs. Mhm. Und dann sehe ich so einen Slide von einer Handballmannschaft in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga. Und dann hat ein Spieler ein Tor geworfen, der da erst hingewechselt ist vor kurzem, also zu dieser Saison. Und dann war drüber gestanden als Überschrift, Spieler macht nach 2 Monaten nach seinem Kreuzbandriss wieder ein Comeback und wirft das erste Tor oder
krass.
So.
2 Monate?
Und ich dachte mir so, hä, das ist doch Scam irgendwie. Und dann habe ich die Kommentare angeguckt und alle so, hä, 12 Monate, oder? Hä, die meinen doch sicher 12 Monate. Und alle Kommentare waren so, wer macht denn nach 2 Monaten wieder sein Ding, sein Comeback? Und ich habe mich mit dem Fall noch nicht auseinandergesetzt. Ich kenne wahrscheinlich auch den Physiotherapeuten, der ihn behandelt hat.
Ja.
Deswegen will ich ihn auch mal fragen, was da so Sache ist oder wie das zustande kommt. Aber es ist schon krass, ne, wenn du dir überlegst, dass normal die Ausfallzeit bei dem Kreuzbandriss 9 bis 12 Monate ist.
Ja.
Und wir hier jetzt von 2 Monaten sprechen.
Ja.
Es wurde nicht operiert. also konservativ.
Krass.
Und ich weiß nicht, du hattest nie einen Kreuzbandriss,
richtig? Ich hatte nie.
Ja, Gott sei Dank.
Zum Gott sei Dank.
Aber du kennst vielleicht Spieler, die Kreuzbandrisse hatten. Und überleg dir mal, also Kreuzbandriss assoziiert man doch mit einer der schwersten Knieverletzungen, die man als Profisportler eigentlich haben kann, oder? Ja. So, und wenn jetzt...
Knieverletzung oder allgemeine Verletzung?
Wie meinst du?
Also meinst du Knieverletzung?
Als Sportler?
Als Sportler? Ist nicht Achillessehnenriss?
Ja, okay, gut. Aber wie oft reißt eine Achillessehne im Profisport und wie oft ein Kreuzband? Wenig. Also es ist deutlich mehr Kreuzband als Achillessehne, würde ich sagen.
Ja.
Und dann ist es so, das, was am greifbarsten ist und man so sagt, das ist halt was, was wirklich im Bereich des Möglichen ist, dass man so eine Verletzung wirklich mal erleidet. Und wenn du dir dann überlegst, dass du als Spieler nach 2 Monaten wieder auf dem Handballfeld stehst mit einem oder nach einem Kreuzbandriss, vielleicht war es auch nur ein Teilanriss und es war nur wieder Social Media und wir schreiben halt drüber Kreuzbandriss. Also ich weiß es nicht, aber auch Teilanriss kommt mir super schnell vor. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Fall jetzt nicht explizit beschäftigt und werde auch mal nachfragen und vielleicht kann ich da ein paar Infos nachliefern. Aber ich finde es schon crazy, wenn du dir das überlegst, einfach vom Kopf her auch nach 2 Monaten nach der Verletzung wieder in der Lage zu sein, quasi einfach aufs Handballfeld zu gehen und dann zu spielen.
Das ist krass.
Findest du, also ich finde es wirklich verrückt.
Daran merkt man aber auch, dass er, wie professionell er war, höchstwahrscheinlich, und wie ehrgeizig und gleichzeitig ehrgeizig, aber auch geduldig war, diesen Prozess auf sich zu nehmen. Normalerweise, er ist sicherweise, wie du schon gesagt hast, 10 bis 12 Monate, aber er wahrscheinlich durch die Ärzte und Spezialisten, die sich angeschaut haben, haben gesagt, hey, wenn du so und so die Behandlung machst und dann Aufbau machst, könntest du eventuell schneller zurückkommen. Und wahrscheinlich ist ja nicht so, dass du und dann trainierst du weiter nach 2 Monaten, sondern es war ja erstmal wieder ein MRT, dann waren Tests und dann haben sie gesagt, ey, du hast grünes Licht. Und wenn grünes Licht gibt und die Tests und die MRT-Bilder, weiß ich nicht, dann musst du jetzt so einschreiten, dann bist du ja der Spezialist.
Ja, schon, aber...
denkt man sich, okay, cool, man kommt dann frühzeitig zurück.
Ja, aber es ist ja schon komisch, dass man immer hört, so alle brauchen 9 und 12 Monate und er jetzt nur 2.
Für den Spieler oder für die...
Für alle.
Für die Medical-Staff
ja, und alles. Ja, ich meine, du musst erstmal als Medical-Staff musst du die Eier haben zu sagen, jeder kann wieder spielen.
Ja, richtig.
Also gegen den Strom quasi.
Weil dann alle sagen, ja, ja der Spieler hat doch 2 Monaten, warum schafft es unser Spieler nicht?
Genau, und auch ja, wenn was passiert, dann bist du ja immer in der Verantwortung, weil du gesagt hast, ja, der kann nach 2 Monaten wieder spielen.
Richtig.
So, dann als Spieler selbst, der von vielleicht Kollegen, die mit ihm schon gespielt haben oder auch vielleicht einfach aus den Medien halt kennt, so ey, ein Kreuzbandriss 9 bis 12 Monate, dann sich so zu denken, hey, alle brauchen 9 bis 12 und ich jetzt nach 2 Monaten, kann das überhaupt halten oder geht ist es so? Heile, ne, fühle ich mich sicher? Oder wie ist es auch auf lange Sicht dann vielleicht, ne? Es bringt ja auch nichts, wenn er nach 2 Monaten wieder spielt und dann im 3. Monat wieder batsch, Kreuzband kaputt, ne? Und das ist halt das, was ich auf jeden Fall spannend mitverfolgen werde, ob oder wie diese Verletzungshistorie des Spielers läuft, weil ich meine, dass er auch schon einen Kreuzbandriss hatte und es sogar der zweite war. Oh, also hat er ja schon beim ersten Kreuzbandriss auch diese Erfahrung gemacht, wie es nach 3 Monaten ist, wenn das Ding operiert ist.
Ja.
Und da würde ich kein Kreuzband, das ich kenne, würde sagen, geil, ich spiele jetzt wieder Handball.
Ja, ne? Richtig.
Und das ist halt so das, wo ich sage, finde ich spannend, muss man mal mit beobachten und wie gesagt, ich werde mal schauen, dass ich vielleicht ein paar Infos nachliefern kann.
Ja.
Und dann wäre das natürlich ganz, ganz spannend, wie das läuft oder warum das so
auf
ist.
Jeden
ne?
Fall.
Ja. Hast du das noch nie gehört, oder?
Nee.
Also es war wirklich so wie so eine Weltneuheit, weißt du?
Das ist schon, ja, ist aber auch krass nach 2 Monaten. Ja, ich glaube, ich bin der feste Meinung, ja, jeder Körper ist individuell ein Wunder.
Aber du kannst ja keine Wundheilungsphasen.
Ja, das nicht, aber glaubst du es nicht, dass ein Körper einfach anders ist? Was hadert in deinem Kopf?
Ja, nein, keine Ahnung. Es ist ja so, dass, also grundsätzlich solltest du dich ja immer an irgendwie der Evidenz, also an der Wissenschaft orientieren. Das haben wir ja schon mal, also schon ganz oft, das kommt ja immer wieder zurück. Aber
ja, es gibt auch viele Leute, die haben einen anderen Regenerationsprozess oder ein Heilungsprozess wie ein anderer Spieler.
Ja,
finde ich schon.
Ja, aber nicht 10 Monate Unterschied.
Ja, aber okay, warum sagt man denn bei den Bigs, also große meine ich, über 2,10, warum bei denen der Kreuzbandriss länger dauert als ein Guard, der halt nur 1,80 ist?
Na gut, ich meine, theoretisch würde ich das gar nicht so unterschreiben.
Okay.
Ich würde sagen, aber ganz klar, weil halt die Hebelverhältnisse anders sind, aber das ist ja deine körperliche Voraussetzung.
Okay.
Das heißt, es ist ja nicht so, dass ein großer Mensch ein längeres Kreuzband oder das Kreuzband, weil es länger ist, später heilt oder so. Aber die Scherkräfte aufs Kreuzband sind halt wahrscheinlich mehr, aber das Kreuzband müsste ja dementsprechend noch besser ausgeprägt sein. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie, also klar, es gibt ja diese schöne Aussage, du hast halt gegen die Statistik verloren. Also es kann ja jetzt auch dein Kreuzband, im MRT, das ist ja nicht der Goldstandard für einen Kreuzbandriss tatsächlich, das MRT ist ja quasi nur 99,6. Ach, ich weiß gar nicht die Kommazahl, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, deswegen einfach 99, eine prozentige Sicherheit, dass wenn da ein Kreuzbandriss ist, dass da auch ein Kreuzbandriss ist oder dass wenn das Kreuzband heile ist, dass das Kreuzband heile ist.
Ja.
Der Goldstandard, um es wirklich beurteilen zu können, ist halt am Ende die Arthroskopie. Nur damit kannst du komplett sicher sein.
Sicher sein sehen.
Und deswegen, weißt du, auch wenn du zu 99% weißt, dass wenn das im Bild passt, kannst du trotzdem dieser eine Mensch sein von 100.
Ja.
Der quasi dieses Problem dann hat oder halt eben nicht hat.
Mm.
Ne? Und man dein Knie aufmacht und sagt, ah nee, Kreuzband ist gar nicht. Also es ist, passiert schon sehr, sehr selten.
Ja,
ne?
Ja.
Oder wahrscheinlich ist die Statistik eher so 99,9.
Ja.
Ne? Aber es ist trotzdem so, dass du ja gegen die Statistik verlieren kannst. Das ist halt immer die Frage. Ne? Also wer verliert wann gegen die Statistik und keine Ahnung. Deswegen, ich würde mich da schon irgendwo so ein bisschen entlanghangeln an den Thematiken.
Ja.
Oder an den Reha-Plänen. Wir müssen ja auch auf irgendwas uns berufen, weil keiner steht ja früh auf und denkt sich, naja, ein Kreuzband. So die ersten 6 Wochen am besten nur Teilbelastung mit oder halt halbes Körpergewicht oder wie auch immer mit Gehstützen. Ne? Und dann nach den 6 Wochen machen wir das geht's und wieder. Die Schiene bleibt die ersten 3 Monate und so weiter. Das ist ja nicht irgendwo einfach so, ich wache jetzt auf und sage so, ich bin Max und ich mache das jetzt so. Sondern da denkt sich ja jemand was bei, wieso, welche Umbauprozesse, wie ist das Bindegewebe. Und das ist ja alles quasi außer Kraft, weil in 2 Monaten, was soll da groß an einem Band heilen, meiner Meinung nach? Also, oder halt, wie willst du dieses Band von diesen, es ist akut passiert, zu, es ist quasi kein akuter Fall mehr, zu, der ist wieder in der Trainingsbelastung und das Kreuzband ist stabil. Das finde ich schon urkrass. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir reden halt von 8 Monaten anstatt von 9 Monaten.
Ne? Ja.
Aber, ja, ich weiß.
Glaubst du, es gibt irgendwelche medizinische, wie Medikamente.
Doping, meinst du?
Ist es dann Doping?
Ja, am Ende, wenn es quasi, wenn du medikamentös zu mehr Leistungsfähigkeit gebracht wirst, dann ist es Doping.
Aber auch für Bänder und alles, gibt es sowas?
Ja, das sind ja, also die NADA, da gibt es ja Medikamente, die erlaubt sind und die nicht erlaubt sind. Und es gibt Medikamente, die in einer Verletzung erlaubt sind und halt nicht erlaubt sind.
Okay.
Das heißt, du könntest ja theoretisch auch einen Sportler, auch wenn er verletzt ist, könntest du den ja mit Testo vollpumpen, dass die Muskelsynthese quasi...
Ja, okay, aber die testen dich ja nicht, wenn, außer du bist auf der Nationalmannschaft WADA-Liste, oder die NADA-Liste, dass die zu Hause bei dir anklingen. Aber wenn du jetzt ein normaler Sportler bist, der nicht auf der Nationalkader drin bist, könntest du ja eventuell in der Regenerationszeit was einnehmen, bis der Prozess kommt, dass du spielen könntest und dann setzt es dir ab und dann...
Die Frage ist halt, wie die Halbwerts, also wie lang es halt noch nachweisbar ist auch, ne?
Ja, weil der wird auf jeden Fall getestet. Wenn der nach zwei Monaten gekommen wird, der safe. Wird auf jeden Fall...
Ja, genau, aber die Frage ist getestet. Ja dann, wie es nachweisbar ist. Die Frage ist ja allgemein im Profisport, Alex. Ja. Wie spielt im Profisport allgemein Doping eine Rolle? Oder, weißt du, also glaubst du nicht, dass die Grenzen im Profisport sehr weit ausgereizt werden? Und teilweise überschritten werden. Glaubst du, dass ein Leistungssportler, der Rekorde aufstellt, dass er das einfach so macht, weil er ein guter Sportler ist oder weil er gute Gene hat? Schau mal, wie lang zum Beispiel, wenn du dir mal anguckst, Usain Bolt, wie lange der den Weltrekord gehalten hat im Sprint. Ne? Und die Schuhe werden besser, die Bahnen werden besser, die Kleidung wird besser, die Trainingsmethoden, wir wissen immer mehr. Und trotzdem kommt keiner an diese Höchstleistung ran. Weil Usain Bolt so toll war oder weil Usain Bolt... Also es ist eine steile These.
Weil er von Puma und von ausgerüstet worden ist und von Müller behandelt worden ist.
Ja, ich finde es immer schwierig, solche, also das ist natürlich, du willst nicht, ich will keine Doping-Skandale irgendwie in den Raum werfen. Bisschen aber krass. Der Fahrradfahrer, Lance Armstrong.
Ja.
Ja.
Okay, das war mit dieser Blutgeschichte.
Und ja, alles. Und auch der angeblichen Krebsgeschichte.
Ja.
Die er dann weggefahren ist.
Ja.
Na, und also weißt du, was ich meine? Jan Ulrich, Radrennsport. Ich bin mir ziemlich, also ich würde ziemlich sicher behaupten, dass gerade zum Beispiel in dem Rennradsport, in dem Ausdauersport, dass da...
Das sieht ja was anderes als 100 Meter Sprint, findest du nicht?
Nee. Ich sag dir, ich glaube, es wird so hart an den Leistungsgrenzen gedopt und es ist halt, bis welchen Wert ist es okay und dann tasten wir uns an diesen Wert ran und ich glaube,
Glaubst du nicht an die Lauftechnik?
Nee, ich glaube, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch zu romantisch oder
yeah.
Sind andere Leute da zu romantisch und ich irgendwie zu hart, sage ich mal, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Sportler gedopt sind oder yeah. Dass sie dopen, ja. Es gibt immer
natürlich. Also das heißt, ich habe auch gedopt, ich war noch nie verletzt.
Nee, sage ich nicht. Ich sag das, bist ja auch kein Top-Niveau gewesen.
Ja, aber ich hab einen Rekord geschlagen.
Was hast du für einen Rekord?
Ja, in meisten Spiele.
Echt?
Ja.
In der BBL?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Immer noch?
Nein.
Ah.
Jetzt wurde ich geschlagen.
Weil?
Weil ein anderer mehr Spiele gemacht hat.
Weil die Schuhe besser sind von ihm.
Ja, genau.
Ja.
Auf jeden Fall.
Nein. Ich finde, es ist immer schwierig, aber es gibt, glaube ich, halt einfach... Es gibt einfach Mittel und Wege und ich glaube, das weißt du selber auch, dass man manchmal auch einfach Glück hat, dass man vielleicht als Sportler nicht auf Doping kontrolliert wird zur richtigen Zeit. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von vom Doping selbst,
sondern
wird Alkohol eigentlich getestet?
Nein.
Nee, Alkohol wird, also so Restalkohol.
Würde jeder Sportler durchfallen.
Wie ist es
außer einen, ich weiß... 100% Mauro Loh hat noch nie Alkohol getrunken, deswegen
okay. Eher
schon mal raus, aber sonst kenne ich keinen Sportler, der sagt, er hat noch nie Alkohol getrunken.
Ja, aber gut, die Frage ist ja immer, wie lange was im Blut bleibt oder im Urin.
Ja, genau.
Und dann,
Oder Haare.
Macht die
Haare gibt's auch.
Ja, machen die auch Haartests?
Haare machen sie auch Tests.
Ja, echt? Okay.
Ja, bei mir war es so, dass ich in Berlin, wo ich in Berlin gespielt habe, oder wo ich noch in der Nationalmannschaft gespielt habe, Haare, boah, der lacht mich aus, nur weil ich keine Haare habe.
Ich wollte gerade sagen.
Sorry,
ey. Ja. Nein, ich lache dir
aber
nicht
aus. Eigentlich eine interessante Frage.
Würden sie Barthaare nehmen?
Ja, okay.
Wahrscheinlich.
Barthaare, ja.
Oder Körperbehaarung würde wahrscheinlich auch gehen.
Oder Intimbereich Haare.
Ich würde es für den Dopingkontrolleur hoffen, dass er da nicht drauf zurückgreifen muss.
Zieh die Hose runter. Ping. Nee, aber eine Frage. Wenn du Haarimplantate hast.
Transplantate?
Ja. Implantate, wenn du sie oder machen lässt.
Ja.
Und wenn du an dieser Stelle die Haare abzupfst, ist es immer noch von der Haarwurzel?
Das ist eine gute Frage. Boah, da kenne ich mich leider nicht aus. Ich habe noch.
Ist mir so eingefallen. Oder?
Ja, safe. Also es ist eine berechtigte Frage, aber ich kann dir nicht sagen, wie das da...
Nee, aber ich weiß, beim Dopingkontrolle werden die Haare entnommen auch.
Okay.
Und die können bis zu 6 Monate oder bis zu einem Jahr, glaube ich.
Ja, schon relativ lang. Haare ist das längste. Blut das zweitlängste
richtig,
und Urin das kürzeste. Ist ja logisch eigentlich. Ne? Genau. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es da halt auch oft eine Rolle spielt. Ich meine, es gibt ja auch genug Profisportler, die nie kontrolliert werden.
100%.
Also...
100%.
Ne? Und es ist ja auch echt ein schwieriges Thema mit der Dopingkontrolle, weil du halt schauen musst, so wen kann ich jetzt kontrollieren und
nur
weil jetzt jemand gut ist, heißt ja nicht gleich, dass er einen Dopingtest unterzogen werden darf und dann ist es ja auch
oder wenn du eine schöne Serie von gewonnenen Spielen hast und auf einmal kommen die Dopingkontrolleuren und kommen auf einmal jedes Spiel angeduttelt.
Ja. Ich glaube, ich wäre ein guter Dopingkontrolleur.
Boah, weil ich so mir, das ist kein Spaß. Bin.
Nee, ich glaube, das. Was ist eigentlich, wenn man eine Dopingkontrolle hat und pinkeln soll und nicht pinkeln kann?
Ja, da kann ich dir ein paar Geschichten erzählen. Einmal hatte ich so eine Situation gehabt, da war ich bis 1:30 in der Nacht, war ich dann da gewesen, weil ich nicht pinkeln konnte. Bis 1:30 in der Nacht. Habe ich in Bonn gespielt.
Und dann hast du einfach quasi Wasser getrunken und so?
Da habe ich Wasser getrunken und dann war es aber so, wenn du zu viel Wasser trinkst, wird der dann, du hast dann so ein Urin.
Dann wird es verdünnt quasi.
Genau, das, dann hast du so einen Urinspiegel, das musst du ja so eine gewisse Dichtung haben.
Ja.
Und wenn es zu klar ist, dann können sie es nicht
auswerten, oder?
Und dann musst du nochmal warten. Dann musst du halt irgendwas trinken, so wie Hefeweizen, aber alkoholfrei, sowas.
Ja.
Also Bier hilft da sehr viel.
Okay.
Aber wie gesagt, alkoholfrei.
Dass der Harnstoff dann da ist.
Genau. Und dann habe ich davon getrunken und dann irgendwann lief das. Aber man ist immer krass nervös. Ja? Man denkt sich immer,
ich so, boah, was
habe ich
doch,
genommen?
Ne?
Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich was Falsches gemacht? was könnte im Essen gewesen sein? In der Zeit war ja so, du konntest ja keine Mohnschnecke essen, weil in dem Mohn irgendwas drin ist, was so wie Koffein ist, und du ist ja auch einen bestimmten Wert von Koffeingehalt ist ja auch verboten.
Ja.
Und in diesem Mohn ist so ein Wert ganz oben, und da wurde ja ein Spieler mal wegen zu hohen Mohn, also nicht Mohnwert, aber
diesen, ist nicht, ja? Stopp mal, ist Mohn nicht der Rohstoff für Kokain?
Oder sowas.
Oder ist die Mohnblume nicht der Rohstoff für Kokain?
Könnte sein. Und deswegen wurde ein Spieler deswegen mal auch...
oder für ein Opiat, irgend sowas.
Wurde gesperrt. Das war krass.
Ja.
Das musste ich...
Lauf, ich google es jetzt noch kurz. Ah nee, Mohn nichts mit Kokain, sorry. Opium.
Opium.
Ja, sorry. Ja.
Täubungsmittel ist es doch, gell?
Positiver Drogenfund nach Mohnbrötchen.
Richtig, das ist die. Ohne Eng.
Das krass, Gebäck, gell? Ja, krass.
Genau, das war wirklich von so einem Gebäck, und seitdem, weil ich habe früher immer so gerne so eine Mohnschnecke, ich liebe ja Mohnsch oder ja. Rosinenschnecken, das habe ich immer so gegessen, irgendwie vorm Spiel, da war ich noch nicht in diesen Ernährungsplan drinnen. Ja, und dann ist irgendwann, hat mir einer erzählt von dieser Mohngeschichte, und dann habe ich sofort aufgehört, weil ich dann so viel Schiss hatte, dass ich dann durch diesen Mohn essen oder Mohnschnecke, dass ich dann irgendwann mal gebastet werde.
Ja, verstehe ich. Berechtigte Angst, Alex.
Ja, also. Ja,
pass auf, es wurde länger als geplant, macht aber überhaupt nichts. Die Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich. Jetzt müssen wir aber Ende machen, weil wir beide wieder weitermachen müssen mit unserem Daily Business. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Und
ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Also, Alex. Bis dann.
Halt die Ohren steif.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball. Health and everything in between.